Heute in CT Uplink Industrie 4.0, Mainboards für Ryzen und wir sprechen über das Wetter. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Hey. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir sprechen heute nochmal über die CT Nummer 9, die grüne CT. Und wie der erfahrene CT Uplink Zuschauer und Zuhörer weiß, reden wir in der zweiten Sendung über die eigentlich viel spannenderen Themen. Das machen wir nämlich heute. Und zwar spreche ich heute über die spannenderen Themen mit
André Kramer aus dem Ressort, wie heißen wir jetzt eigentlich, Software und Internet.
Ganz kurz aus demselben Ressort, Peter Schüler.
Christian Hirsch aus dem Ressort Hardware.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Peter, du bist zum ersten Mal dabei. Ja. Herzlich willkommen. Du hast heute ein Thema mitgebracht, nämlich die Industrie der Zukunft oder Industrie 4.0. Das war ja ein Thema, was wir eigentlich in der CT ja nicht so ständig auf dem Cover sozusagen haben, aber wo wir uns einfach jetzt mal nochmal ein bisschen ausführlicher gewidmet haben, auch weil jetzt gerade die Hannover Messe ansteht. Die eine der größten Industriemessen, die es so gibt. Und da habt ihr mal so einen Rundumschlag gemacht. Was passiert da eigentlich?
Das war eigentlich der willkommene Aufhänger, die Hannover Messe. Oder früher hatte man gesagt, die Industriemesse. Denn unter diesem Thema Digitalisierung, oder in Deutschland wird das ja gerne mit Industrie 4.0 beziffert, findet eigentlich wahnsinnig spannende Technik statt, die man bloß normalerweise nicht so ganz oft zu sehen kriegt, weil es im Consumer-Bereich nicht so viele Überlappungen gibt. Es gibt zwar Überlappungen, was Augmented und Virtual Reality angeht, die findet auch im Spielebereich statt. Aber was Koordination von Robotern angeht, was statistische Prozessmodellierung angeht und solche Sachen, die hat man als Consumer normalerweise nicht so im Blick. Das ist aber, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Und viele Leute, die mit IT beruflich in Kontakt kommen, die werden sich damit auch auseinandersetzen müssen. Und insofern war der Aufhänger sehr, sehr willkommen, sich mal ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen.
Ja, du hast schon gesagt, Industrie 4.0. Das bedeutet, also du hast jetzt schon gesagt, so Digitalisierung der Industrie, was fällt da alles so rein?
Da fällt viel mehr rein, als dieses Wort Industrie 4.0 nahelegt. Bei Industrie denken die meisten Leute an riesen Fabrikhallen und entsprechend riesiges Investitionsvolumen. Aber das ist so ein bisschen die deutsche Lingo dazu. Digitalisierung ist eigentlich ein viel treffenderer Bereich, weil wir könnten auch von Handwerk 4.0 und Dienstleistung 4.0 reden. Also auch wenn ein Bauhandwerker zum Beispiel seine Gesellen mit dem Smartphone auf eine Baustelle schickt, um die Arbeitszeiten zu erfassen, um online zu checken, welche Bauteile muss ich möglicherweise vom Lager holen oder so. Alles das fällt in Digitalisierung der Industrie oder der Wirtschaft. Und dann sind natürlich keine zigtausend Euro Anschaffungskosten drin. Das fällt alles da rein. Aber es gibt halt auch Monsterprojekte, die da interessant sind, wenn ganze Fertigungsstraßen mit riesengroßen Robotern miteinander kooperieren und spontan entscheiden, der Job ist fertig. Ich frage bei anderen Kollegen oder anderen Robotern nach, was sind die nächsten Aufgaben, die anstehen. Das geht also wirklich schon fast in Richtung Raketenforschung und hat eigentlich eine Menge versteckten Sexappeal.
Ja, ich fand also einen Artikel, der in der Strecke drin war, da ging es tatsächlich auch um die kollaborativen Roboter und auch dieses autonome Arbeiten. Und das war für mich eigentlich auch relativ neu. Also man denkt halt immer so an den KUKA-Roboter, der
man
da
irgendwie... Man denkt immer an den Roboter, der im großen Stahlkäfig ist, damit ja keiner seinen Kopf in Reichweite kriegt und aus Versehen geköpft wird.
Und 10.000 Mal genau dasselbe macht. Und das ändert sich ja. Und das fand ich total spannend, dass quasi, ich habe auch geschrieben, der Roboter eigentlich selbstständig entscheiden auch kann, was er eigentlich jetzt als nächstes tun muss.
Ja, man kann eigentlich schon fast verschiedene Stufen der Roboter-Selbstständigkeit ausmachen. Was wir alle kennen, oder zumindest aus Bildern und Medienberichten kennen, sind diese Riesenroboter mit Industriearmen, die ganze Autokarosserien oder was durch die Gegend wälzen. Und da ist ein großer Käfig drumherum, dass ja niemand in die Nähe kommt. Was wir dann in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, waren Roboter, die dann mit einer Kamera und entsprechenden Sensoriken ausgestattet waren. Die hatten dann den Sondervorteil, die konnten genauso werkeln und rühren, aber die blieben sofort stehen, wenn die merkten, da kommt jemand in die Nähe. Dann halte ich jetzt alles an und sorge nur dafür, dass es keine Unfälle gibt. Das wäre, wenn man es ganz wohlwollend betrachtet, schon die erste Stufe der Autonomie.
Die halten sich also an Asimovs Gesetze mittlerweile.
Naja, in dem Fall sind es also mehr die Programmierergesetze. Aber die Asimovschen Regeln, die kommen ein bisschen später rein. Wenn wir dann tatsächlich in der letzten Stufe davon ausgehen, Roboter entscheiden spontan, was sind die Fähigkeiten, die man von mir erwarten kann und wer könnte diese Fähigkeiten jetzt möglicherweise gerade situationsbedingt brauchen. Dann kommen also sehr viel spontanere und auch für den Fabrikführer sehr viel unvorhersehbare Entscheidungen zustande. Und dann werden solche Sachen wie Asimovsche Gesetze gar nicht so abwegig. Aber das ist im Augenblick streng genommen noch ein bisschen Science Fiction.
Und wie arbeiten die zusammen? Also sagt der eine dann, ich bin jetzt fertig, du kannst es abholen oder?
Das ist die Vision irgendwann. Im Augenblick sind wir eigentlich mehr dabei, dass wir Maschinen haben, die an irgendeiner Fertigungslinie aufgereiht sind. Und die einzelnen Werkstücke kommen da per Fließband vorbei. Und jedes Werkstück sitzt zum Beispiel auf einem Träger. Und der Träger hat von der Verwaltungssoftware irgendwie einen Code beigekriegt. Ich bin ein Träger, bei mir soll ein blaues Feuerzeug gebaut werden und dann reagieren die Maschinen darauf, aha, hier ist ein blaues Feuerzeug gefragt oder hier soll ein grünes oder ein Feuerzeug mit Griff oder was kommen. Und anhand dieser Codes, die Werkstücke mit sich tragen, reagieren die Maschinen dann, wenn das Werkstück eben gerade vorbeikommt. Das ist so der Stand der Dinge, der im Augenblick in vielen Fabriken schon läuft.
Das habe ich früher selbst gemacht bei VW in Ferien.
Ja, aber da war es, genau, aber da war es ja, da
steht aber Stundenlohn noch, verlangt.
Genau, und dann stand da noch eine Person. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich, also wenn man so Science-Fiction-Literatur auch liest und so, dann, oder überhaupt so die Vision, so jeder, also diese Individualisierung auch der Produktion, das war halt irgendwie, da war ganz oft immer, ich denke da irgendwie an Neal Stephenson oder so, da geht es dann darum, dass jeder seinen Compiler zu Hause stehen hat und kann dann sein eigenes individuelles Produkt raus, so der 3D-Drucker in Zukunft oder was halt auf der Enterprise ist, aber das fand ich ganz spannend, dass aber auch in der Produktion, in der Fabrik geht es natürlich auch darum, ich muss das gar nicht zu Hause stehen haben, den Produktionsfertigung. Man kann auch in der Fabrik inzwischen...
Das ist massiver Köder. Man hat also möglicherweise auch ziemlich komplexe Objekte, die produziert werden. Das kann im Prinzip ein ganzes Auto sein. Und wir kannten das aus alten Zeiten. Ford Model T konnte jeder in jeder beliebigen Farbe haben, solange sie nur schwarz war. Davon sind wir heute weg. Wir wollen unsere Autos individuell ausgestattet haben. Und wir sind mittlerweile so weit, dass man Autos in solchen Fertigungsstraßen entlang transportieren kann, wenn sie so langsam fertiggestellt werden. Und bei jedem Auto wissen die Maschinen, wenn das Auto vorbeikommt, hier kommt dieser Lack, da kommt ein Schiebedach, da kommt ein Automatikgetriebe oder muss reingesetzt werden und so weiter. Das kann man alles machen, ohne dass man eine Serienfertigung erst anhalten muss und mühevoll wieder mit anderen Parametern hochfahren muss. Das spart natürlich Rüstzeiten und dann kann die ganze Serie so durchlaufen. Und da versprechen sich die Hochindustrieländer im Augenblick einen deutlichen Marktvorteil davon. Aber um nochmal auf das Thema autonome Maschinen zu sprechen zu kommen, was ich also, ich glaube, letztes Jahr schon gesehen habe, war ein Forschungsprojekt von Transportrobotern, so kleine bierkistengroße Gefährte, die anhand von irgendwelchen Landmarken, die im Areal aufgebracht waren, von hier nach da fahren konnten. Und da konnte man so einem Teil erzählen, fahr bitte ins Regallager und hol mir das Teil XYZ. Und das wusste dann durch Datenbankabfrage, oh hoppala, das ist zu schwer für mich. Dann fuhr das da in die Richtung und versuchte auf dem Weg dahin einen Kollegen anzusprechen. Komm mal mit, wir haben was Schweres zu tragen.
Die faule Sau.
Und dann liefen die im Gänsemarsch dahin und holten das dann gemeinsam ab. So können sich Roboter schon absprechen, ohne dass man das erst im Einzelfall für diese konkrete Anwendung programmieren müsste. Das war jetzt gerade mal ein Pilotprojekt, aber die werden auch zunehmen, denke ich.
Das ist ja auch das Spannende jetzt mit dem Internet of Things, wo im Prinzip jeder, auch kleinere Sensoren, alle vernetzen sich miteinander und so ist natürlich auch denkbar, dass dann so ein Roboter im Prinzip auch in den Produkthallen, mit den verschiedenen Stellen quasi kommuniziert, untereinander man miteinander redet und eben das alles sich vernetzt. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich da draus? Wie kriege ich daraus effizientere Abläufe?
Internet of Things schillert da überall ganz, ganz heftig durch. Und zweierlei ist da maßgeblich. Erstmal haben wir erkleckliche Datenfluten, die auf die Art und Weise zustande kommen. Und zweitens kommt natürlich dazu, dass wir ganz verschiedenartige Gerätschaften haben, die miteinander reden müssen. Das sind ganz verschiedene Maschinen von verschiedenen Herstellern, die ganz verschiedene Sachen können oder wissen müssen. Und dann natürlich auch eine einheitliche Sprache finden müssen. Das ist also auch ein Problem der Vereinheitlichung von Kommunikationsprotokollen. Sowohl für Maschinen als auch, das finde ich ganz interessant, für die Leute, die sowas erstmal konzipieren sollen. Mhm. Da gibt es mittlerweile die wüstesten Modelle, wo ich beim Vorführen dann auch ausgestiegen bin, wie man so eine Fabrikanlage, die geplant werden soll, in einem einzigen Modell darstellen soll, dass es gleichzeitig die Manager, die Finanzinvestoren, die zukünftigen Fabrikführer und die Wartungstechniker verstehen, die natürlich völlig unterschiedliche Wortschätze haben und denen man aber dieselben Sachen jeweils mit ihrer Terminologie klar machen muss. Das ist also sowohl für Menschen als auch für Maschinen eine veritable Herausforderung.
Ja, weil letztendlich musst du ja wirklich diesen gesamten Prozess, also ich muss da auch immer dran denken, Nico saß hier schon oft und hat darüber sich geärgert, wie im Smart Home die verschiedenen Produkte halt eigentlich jetzt miteinander sprechen könnten, aber halt jeder proprietäre Systeme dann sind. Das ist ja in der Produktion noch viel problematischer.
Das ist ein Faktor 100 oder 1000, das ist komplizierter. Und da gibt es also wüste Herausforderungen. Ich entsinne mich, wir hatten mal Laser im Hause und da war jemand dabei, der so eine Fertigungsanlage alter, traditioneller Schule zu betreuen hatte, der dann meinte, ja, wir haben 20 Fertigungsschritte und überall steht eine Anlage, die das steuern soll, die theoretisch vom selben Hersteller und vom selben Modell kommt. Aber das sind alles verschiedene Versionen und die ganzen Versionen muss ich jede in einer einzelnen virtuellen Maschine betreiben, weil die einzelnen Versionen sich nicht miteinander verstehen und nicht miteinander gepatcht werden können. Das ist natürlich genau der Weg, wie man es nicht haben möchte.
Eine Sache, die da, die du jetzt auch schon angesprochen hast, die auch so ein Schwerpunkt in dem Bereich ist, mit Internet of Things, mit dem ganzen, mit der Digitalisierung entstehen eine riesige Datenwust auch, so Stichwort Big Data. Und das wird aber auch diese ganzen Daten, die da gesammelt werden, die werden ja auch, da entstehen auch neue Sachen. Da geht es dann um Mustererkennung, da geht es um Wartung von Geräten zum Beispiel, weil je mehr Sensoren, je mehr Sachen ich da habe, desto mehr kann ich natürlich auch ein bisschen gucken, was passiert da gerade, wie entwickeln sich die Sachen und daraus Thesen erstellen, was ich vielleicht machen muss, um zum Beispiel ein Gerät zu warten.
Ja, das wird in der Tat sehr, sehr spannend. Was wir für einen der Artikel im Heft als Unterzeile hatten, war Maschinenteile austauschen, immer kurz bevor sie kaputt gehen. Weil man will natürlich nicht alle 10 Minuten Inspektion machen, das würde bloß die ganze Geschichte aufhalten und Geld kosten. Sondern man möchte möglichst gute Erfahrung einbringen, wie oft muss ich ein gewisses Teil genau inspizieren und wann muss ich es austauschen, bevor ich ein großes Risiko laufe, dass das die Maschine zum Stillstand bringt. Das erzeugt dann mittlerweile ganz gute Aufgabenstellungen für eine Statistik, wie man historische, vergangene Inspektionen auswerten muss, um für die Zukunft aus bestimmten Betriebsparametern und Nutzungsdauern Vorhersagen zu treffen. Und das ist was, was viele Firmen auch mit eigenen Mitteln gar nicht unbedingt können, weil das ist dann sophistische Statistik und erfordert Auswertung von sehr, sehr vielen Daten mitunter. Und da haben wir dann eigentlich den nächsten Aspekt, der ins Spiel kommt, dass man sowas nämlich möglicherweise schon auslagern kann und auch ganz neue Geschäftsmodelle bringen kann. Dass man also sagt, wir haben da eine große Anlage oder vielleicht auch einfach einen LKW-Fuhrpark oder sowas oder ein Flugzeugtriebwerk, was gewartet werden muss, was ganz viele Daten abschmeißt. Aber wir als Airline oder als Spedition haben gar nicht die Mittel, um das genau zu analysieren. Das geben wir in die Hand von jemandem, der regelmäßig solche Analysen macht und nehmen dem die entsprechende Analyse ab oder beauftragen den möglicherweise auch mit der regelmäßigen Wartung. Soll der sich doch darum kümmern, dass er die Kosten minimiert und wir bezahlen den pauschal nach Monaten oder nach Betriebsstunden von einem Triebwerk oder sowas. Da kommen also auch ganz neue Ideen rein, die nur streng genommen mehr mit Firmenorganisationen und nicht so viel mit Binärcodes zu tun haben. Aber auch das sind Auswirkungen, die erst durch die Digitalisierung und durch diese statistischen Auswertungen möglich werden.
Ja, ich habe auch gelesen, dass es dann durchaus zum Beispiel Einsatz von künstliche Intelligenz auch, also wie kriege ich es hin mit neuronalen Netzen aus diesen Mustern, die ich aus Ausfällen oder so, was zu erkennen. Wir reden da immer ganz viel darüber, dass jetzt die Maschinen irgendwie gegen uns im Go spielen können oder in Bilderkennung, aber da kann man ja auch überlegen, also Flugzeugdaten war ja so ein Beispiel, ich kann von Hunderttausenden von Flügen irgendwie die Daten auswerten von Sensoren. Jetzt schmeiße ich da mal neuronale Netze drauf, die sollen bestimmte Muster erkennen. Also gibt es da Zusammenhänge?
Das ist sicherlich eine Technik, die einem sehr schnell in den Sinn kommt und die möglicherweise auch die weitreichendsten Schlussfolgerungen ermöglicht. Aber da muss man auf der anderen Seite auch so ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Denn alles, was ich aus dem neuronalen Netz rauskriege, ist im Prinzip Deus ex machina. Ich kann die Erkenntnisse nehmen, friss Vogel oder stirb. Ob die wirklich zuverlässig sind oder ob die möglicherweise fürchterlich konterkariert worden sind, weil an einer einzigen Stelle ein wichtiges Datum nicht die richtige Qualität hatte, das kann ich bei einem neuronalen Netz nicht rauskriegen. Deswegen versuchen viele solche Mustererkenner eigentlich neuronale Netze nicht übermäßig oft einzusetzen, sondern stattdessen mit konventionellen Techniken zu arbeiten.
Weil gerade wenn es um Wartung oder so geht, da ist natürlich auch ein gewisses Risiko da, wenn man da die falschen Schlüsse zieht. Also selbst bei einem LKW, ne, willst du ja nicht, dass da irgendwie... Also egal, ob du jetzt zu spät oder zu früh gewartet bist. Das eine Mal ist es teuer, das andere Mal ist es eine Gefahr. Oh. Sogar. Ja, das dritte Thema noch, um drauf zu kommen, was einen Schwerpunkt hier gebildet hat, war noch Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality. Das sieht man ja tatsächlich auch schon... also entweder im Showroom beim Fahrzeughersteller, dass er dir zeigt, irgendwie die Autos in verschiedenen Farben. Aber da geht es zum Beispiel auch darum, dass Arbeiter ausgestattet sind mit Brillen, die irgendwas eingeblendet bekommen.
Ne? Das wird möglicherweise auch genau die Facette sein, die den meisten, auch unserer Leser, schon aus dem Alltag bekannt ist. Google Glass haben die meisten Leute schon mal gehört oder vielleicht auf der Nase gehabt. Und da gibt es auch gewaltige Märkte in der Spieletechnik, die da auch entsprechende Umsätze bringen. Da war das für mich vor ein paar Jahren eigentlich schon so ein bisschen das Aha-Erlebnis zu sehen, was kann man damit eigentlich im industriellen Umfeld machen. Man kann Leute schulen, wenn sie eine neue Maschine gesetzt werden sollen, welche Handgriffe muss ich machen, wo ist die Schraube, die ich hier drehen muss oder da bewegen muss. Und man kann insbesondere auch Servicetechniker möglicherweise wohin schicken. Eine schöne Anwendung hatte die Deutsche Bahn letztes Jahr parat. Bei der turnusmäßigen Reparatur von Eisenbahnwagen, wo in der 32. Sitzreihe irgendwie eine Schraube unterm Sitzlocker war, dann kriegten die Reparaturleute halt so eine Augmented Reality Brille auf die Nase und sahen, wie sie durch den Wagen laufen und kriegten dann irgendwann eingeblendet, da unter diesem Sitz bitte mal nachgucken oder so. Man kann Lagerarbeiter sozusagen mit der Brille wie mit dem Navi durch ein Regallager schicken und kann denen sagen, guck bitte in der Etage 3, da musst du ein Feld sehen, zieh mal auf den Barcode. Der Barcode sagt dann, wie viele Teile man nehmen soll oder was das für eine Artikelnummer ist, wie man die zu handeln hat. Auf die Art und Weise kann man Daten bei den Leuten, die durch die Gegend laufen, direkt vors Gehirn spiegeln und Anweisungen oder auch Statusinformationen abgeben. Das sind auch ganz spannende Sachen, die man aber eigentlich aus der Spielewelt schon so ein bisschen kennt, die bloß in der Industrie jetzt ein bisschen später Fuß fassen.
Ja, manchmal ist auch so, ich habe das Beispiel, das du genannt hast, das ist mir auch schon mal begegnet vor ein paar Jahren. Ich glaube, oft ist es auch so, dass an Unis, also dass Uni-Forschung solche Visionen dann schon sind. Ich erinnere mich auch, ich habe meinen Bachelor in Chemnitz gemacht, da hatten wir auch dieses Thema mit VR, Industriehallen oder so, Produktionshallen konzeptionieren und zu gucken, hast du nachher überhaupt genügend Platz, ne? Hat man an der Arbeit so. Also oft sind ja auch solche Ideen, sind dann schon lange da, bevor sie realisierbar sind und dann fangen die an.
Kann man das Spiele, am Modell schon mal erproben, bevor man dann irgendwas gebaut hat, was letztendlich
und dann gibt es halt immer so im Spielebereich oder so, da gibt es natürlich, da ist viel Geld dahinter und das, man kann natürlich was zeigen, aber in der Industrie ist natürlich so, da steckt viel Geld drin. Und da sieht man die Technik dann auch auf einmal. Ja.
Also ich kenne es zum Beispiel, dass auch die 3D-Engines für Spieler eben auch für Architekturanwendungen
genommen werden.
Und zum Beispiel Fälle zu gucken bei einem Stadion, wenn da jemand sitzt, hast du überhaupt einen Blick aufs Feld oder so. Weil es gab schon Fälle, wo irgendwie ein Wall davor war und die Leute quasi auf eine Mauer geguckt haben. Und das lässt sich ja mit VR oder so ganz einfach überprüfen.
Das geht mit dem Stadion, was eine relativ statische Anordnung ist. Oder was ich gesehen habe, dass man das an Eisenbahnanlagen macht und sozusagen mit dem Lokführer virtuell über eine Schiene, über eine Strecke fährt, um zu gucken, zu welchem Zeitpunkt kann er welches Signal überhaupt sehen oder kann nicht darauf reagieren, weil das gerade eben verdeckt ist durch irgendeine andere Baulichkeit. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Aber das sind tatsächlich Sachen, die man aus dem Alltag am ehesten noch kennt.
Jetzt, die Hannover Messe fängt
am Montag diese Woche an.
Genau. Am Montag. Also wer die Folge jetzt frisch guckt, der am Montag könnte in Hannover auf die Messe gehen, wobei das ist ja wohl eher ja nicht so eine Publikumsmesse, oder? Sondern schon eher für einen Fachbesucher, der wirklich...
Das ist sicherlich nicht so eine Publikumsmesse, aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wirklich auch publikumswirksam präsentiert werden. Es sind natürlich relativ viele Forschungsinstitute, Fraunhofer, Steinbeis, KIT und so weiter da, die teilweise ganz beeindruckende Sachen zeigen. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Jahr konkret ansteht, aber wir hatten eigentlich Jahr für Jahr bei der Firma Festo immer irgendwelche bionischen Teile, die man sehen konnte, ob das ein Känguru war oder ein Kolibri oder irgendwas, wo man auch als Nicht-Profi dann teilweise dasteht und den Unterkiefer erstmal so wieder hochklappen muss. Also in der Vergangenheit hat sich das eigentlich auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ein ganz konkretes Produkt kaufen wollten oder mussten, als sehr sehenswert dargestellt. Und ich glaube, die Tendenz ist eher zunehmend.
Ja, wir hatten auch letztens mal schon in der Redaktion diskutiert, dass es eigentlich so eine Messe ist, die man früher so aus dem Augenwinkel so ein bisschen gesehen hat als IT begeisterter oder auch Profi und inzwischen bekommt immer mehr Charme. Es hat ja auch was, viele Roboter zu sehen, viel so Technik, wo man einfach da mit Staunen davor steht. Also das wäre auf jeden Fall noch ein Tipp. Du wirst da sein auch und ein bisschen berichten. Auf Heise Online werden wir auf jeden Fall ein paar Kollegen ein bisschen was drüber schreiben. Das lohnt sich auf jeden Fall, die nächsten Tage ein bisschen bei Heise vorbeizuschauen. Und in der CT, denke ich mal, wird es dann auch ein bisschen Zusammenfassung in der nächsten
Ausgabe geben. Davon ist auszugehen. Und ich persönlich bin schon reichlich gespannt, kann man so sagen.
Ja. Ja, schön. Ja, schön. Eine Messe, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ein Thema, das man auch als Nerd oder IT-Begeisterter vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Aber lohnt sich auf jeden Fall, mal reinzugucken im Heft. Ein paar Themen davon so ein bisschen angerissen, ein bisschen vertieft. Fand ich schön. Ja, reden wir über das Wetter, André. Ja. Du, komplett anders. Wir gehen von der Industrie zu einem sehr Consumer-Thema, nämlich das Thema... Ja, auf dem Handy habe ich immer die Wetterdaten dabei und vermeintlich habe ich ja eine Anwendung immer schon vorinstalliert. Eigentlich meistens ist es ja so. Und du sagst jetzt aber, das lohnt sich auf jeden Fall, die Angebote, die man so in den App-Stores bekommt, nochmal statt der vorinstallierten App anzuschauen, weil es da zum Teil deutlich besser ist.
Auf jeden Fall. Also ich habe 9 verschiedene Wetter-Apps getestet und ich habe also so ein Pauschal- oder so ein Fazit lautet, dass... Die Anbieter, die hier im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, dass die eine deutlich bessere Vorhersage hinbekommen als die amerikanischen Anbieter, also beziehungsweise Anbieter aus anderen Teilen der Welt, aber das ist dann halt USA in dem Fall. Und The Weather Channel gehört zu IBM, die beliefern zum Beispiel auch Android und iOS mit Wetterdaten, das sieht man auch klein, The Weather Channel steht da immer drunter. Stimmt, ja. Und die haben alle ein globales Modell. Also es gibt ja verschiedene Wetterdienste. Ich fange vielleicht mal vorne an. Es gibt das Global Forecast System aus den USA. Es gibt den deutschen Wetterdienst bei uns. Dann gibt es das UK Met Office und das Europäische Zentrum für mittelfristige Vorhersage. Und die haben alle ein System und die liefern alle Vorhersagen. Die Vorhersagen, die sind allerdings... Ne, die unterscheiden sich natürlich. Und erstmal ist jede Prognose falsch. Die Frage ist nur, wie falsch. Und jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie, wir nehmen jetzt einfach mal diese Vorhersagen und die hauen wir da einfach rein. Und dann gibt es aber Anbieter, zum Beispiel Wetter Online beschäftigt, ich glaube, 80 Meteorologen. Dann gibt es die Meteo Group oder Meteo Group, nicht die, sondern die heißt so, die beschäftigen 120 Meteorologen und die gucken halt, wie sind die Gegebenheiten jetzt gerade, wo sind gerade die Wolken, wo bildet sich Nebel und dann sagen so, okay, jetzt ist GFS eben gerade besser, jetzt ist ECMWF gerade besser und diese Aussagen, die fließen dann in die aktuellen Prognosen ein. Und da habe ich festgestellt, also ne, wer hier auf dem mitteleuropäischen Raum so ein bisschen guckt und dann mal dies und dann mal das und so eine Abteilung hat, die sich darum kümmert, das zahlt sich auf jeden Fall für die Vorhersage aus. Und das Ergebnis ist dann eben deutlich besser als zum Beispiel ja, IBM. Irgendwie, die machen sicher auch gute Arbeit, aber die haben dann ein Modell, das spuckt für 2 Millionen Orte auf dem ganzen Globus Daten aus. Und dementsprechend wenig Liebe stecken die jetzt in diese Region, die für mich vielleicht gerade wichtig ist, weil ich da jetzt wohne.
Wenn du von Wettervorhersagen sprichst, was für Zeitmaßstäbe hast du da eigentlich? Geht das darum, wie wird das Wetter nächsten Montag oder wie wird das Wetter heute Nachmittag oder was ist da eigentlich deine Schwerpunktfragestellung?
Ja, also das ist eben auch ganz interessant. Also vor 20 Jahren konnte man das Wetter für 3 Tage zuverlässig voraussagen. Mittlerweile hat sich das ausgedehnt auf 5 bis 6 Tage, weil einerseits die Rechner eben schneller geworden sind, aber andererseits... Naja, weil auch viel mehr Daten zur Verfügung stehen und viel mehr Daten auf einmal verarbeitet werden können. Also da gibt es halt von der World World Meteorological Organization gibt es Richtlinien. Also da wird in 2 Meter Höhe die Temperatur gemessen auf einer Rasenfläche von einer gewissen Größe mit einer gewissen Halmlänge. Und dann hat der Deutsche Wetterdienst ein Modell, das heißt ICON oder ICON. Also die legen eine Icosaeder-Struktur um den ganzen Globus mit 13 Kilometer Auflösung und 90 atmosphärischen Schichten, schicken Wetterballons hoch, machen alles Mögliche und am Ende kommt dann eben der Wetterbericht daraus. Und der besteht eben auch aus verschiedenen Teilen. Also die Temperaturvorhersage natürlich, die habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt. Dann gibt es aber eben auch die Regenwahrscheinlichkeit. Mhm. Und da zeigt einem iOS zum Beispiel in einer vorinstallierten App nur eine Regenwolke. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was das heißt. Ja. Bei anderen sieht man dann so 70% Regenwahrscheinlichkeit. Da packt man dann gleich einen Schirm ein. Das heißt aber nur, dass es in 7 von 10 Fällen in der Vergangenheit bei vergleichbarer Datenlage geregnet hat. Und ob es dann irgendwie komplett durchregnet, Bindfäden, ja, oder ob irgendwann mal innerhalb von einer oder von 3 Stunden 3 Tropfen runterkommen, naja, geregnet hat es in beiden Fällen. Also deswegen Regen irgendwie, also diese Wahrscheinlichkeitsangaben und diese Wolkenbilder, da, also diese Wolken-Icons, da gucke ich gar nicht mehr drauf. Also das Regenradar ist da eigentlich die einzige aussagekräftige Visualisierung, die eben sagt, so, naja, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause oder komme ich da in Regenguss?
Gutes Stichwort. Gerade diese Frage, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause oder bleibe ich noch eine halbe Stunde hier oder sowas oder fahre ich besser gleich mit dem Öffi, die steht mir ganz oft vor Augen. Und da bin ich ketzerischerweise eigentlich aus meinen Erfahrungen von all diesen Apps weg und versuche meine eigene Prognose zu machen, indem ich mir dieses, wie heißt das, das nennt man glaube ich Nowcasting, angucke. Wenn man sich so anguckt auf Wetter Online oder auf Niederschlagsradar oder so, wie bewegen sich die Wolkendichten im Augenblick gerade, dann kann ich so meine eigene Kaffeesatzleserei machen, wie wird es denn in einer halben Stunde aussehen.
Also du hast gerade irgendwie so ein bisschen von davon gesprochen, wie denn da vorhergesagt wird. Ich kann ja vielleicht einfach mal was zeigen. Regie, haben wir mal unsere kleine Detailkamera hier. Also ich habe hier verschiedene Wetter-Apps, also und Wetter Online ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Da sieht man also, die haben hier eine Vorhersage, die ist stündlich. Die erstreckt sich aber nur auf 48 Stunden. Also wenn ich da ein bisschen weitergehe, beispielsweise jetzt mal 2 Tage, da sieht man, ich habe hier noch Vormittag, Nachmittag und Abend. Und wenn ich noch weiter in die Zukunft gehe, dann habe ich hier das 14-Tage-Wetter. Da werden also nur noch Tiefst- und Höchstwerte für den ganzen Tag angeboten. Das ist eigentlich eine sehr realistische Darstellung.
Also, welche App war das jetzt?
Das war Wetter Online.
Wetter Online.
Da gibt es noch Wetter Pro. Also das waren die beiden, die ich auch gerade genannt habe. Die machen das anders. Also da kann man auch so, ne, 14 Tage in der Zukunft, die haben immer noch eine stündliche Vorhersage, sogar Luftdruck und mit allem drum und dran.
Wie heißt die Disziplin? Meteorologie?
Die haben mir gesagt, der Kunde will das so. So, ja, das war's.
Aber es ist halt eigentlich Quatsch und...
Also im Prinzip,
sag mal ehrlich, auf
die machen eine relativ gute Vorhersage, aber jetzt irgendwie, naja, wer will in 14 Tagen wissen, ob es um 14 Uhr, okay, ne, da möchte ich heiraten und da habe ich dann draußen, klar, keine Ahnung, da will ich jetzt wissen, ob es da jetzt regnet und ob es da jetzt eher 12 oder eher 15 Grad ist, aber naja, wie verlässlich das dann ist, sei mal dahingestellt.
Aber das, was du sagst, Peter, jetzt zeige ich noch mein Handy, ist ein bisschen, das, was du sagst, das geht mir, das hat für mich eigentlich auch das so am meisten in den letzten Jahren so diese Art, wie ich mit Wettervorhersagen umgehe, revolutioniert, sage ich mal. Ich habe hier bei meinem Handy, ich habe einfach so ein Widget von auch Wetter Online mit dem Regenradar immer aktuell drauf. Und dann sehe ich halt, ist da so eine Wolkendecke im Anmarsch oder nicht? Und das hat mir ganz viel, also dieser Regenradar überhaupt, und der ist ja auch in manchen Apps integriert, in manchen nicht, der ist mir inzwischen total wichtig, einfach nur mit dieser Entscheidung, fahr ich jetzt nach Hause, warte ich noch mal eine halbe Stunde, manchmal klappt es halt auch nicht. Ne?
Das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil da das ist eben auch relativ intuitiv interpretierbar. Und diese Daten, die man sonst, also früher hat einem der Tagesschau-Wettermann gesagt, wie es Wetter wird und dann wusste man irgendwie, was man zu tun hat. Und jetzt hat man einen Haufen Zahlen und das Regenradar, was ist im Übrigen nicht nur von Wetter Online gibt, sondern das ist in jeder App irgendwie integriert. Aber gerade bei, also ich finde die Wetter Online-Variante besonders gut interpretierbar. Also
naja, es gibt bloß irgendwie so eine, überschneiden sich die Prognosen, denke ich mal. Wenn ich mir das Regenradar angucke, dann kann ich ziemlich zuverlässig sagen, ob es hier, wo ich jetzt gerade bin, jetzt in Krefeld, Hannover, ob es in 10 Minuten regnen wird oder nicht. Das kann ich relativ gut daraus ableiten. Wenn es in einer Stunde ist, ja. Wenn es in 2-3 Stunden ist, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich das noch genauso gut...
So weit geht das Regenradar meistens nicht. Also normalerweise
ich sehe ja, was bis jetzt passiert ist und dann kann ich mir meine eigene Spintisierung machen, wie wird es denn in 2 Stunden wohl aussehen. Und das wird dann mit immer weiterer Distanz in die Zukunft natürlich auch immer unsicherer. Und irgendwann muss ich mich fragen, ist das, was ich mir selber zusammenreime für Krefeld, ist das immer noch besser,
also als dieses, die Profis wie Niedersachsen sagen? Du hast gerade diese Nowcast Verfahren angesprochen und die werden üblicherweise für die nächsten 2 Stunden im 5-Minuten-Takt errechnet. Mhm. Also weiter geht, darüber geht es schon gar nicht hinaus.
Ich extrapoliere das ja selber. Ich sehe, was in der letzten Stunde passiert ist und überlege mir selbst, wie wird es denn in der nächsten Stunde aussehen. Das ist dann so eine Laienschätzung. Die hat vielleicht den Vorteil, dass sie genau auf meinen Ort bezogen ist. Aber die hat natürlich die professionellen Daten von Wetter Online und Konsorten nicht. Deswegen frage ich mich, wann ist der Schnittpunkt, wann sind die Profis besser als ich mit meinen...
Ich glaube, du hast es selber schon beantwortet, weil ich glaube, wenn man, ich glaube, für die nächsten 10, 20 Minuten kann man mit so einem Bild unheimlich viel aussagen und es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn da so eine Regenfront kommt, dann ist klar, okay, es regnet wahrscheinlich noch den restlichen Abend. Während, also ich hatte es jetzt, als ich zurückkam vom Urlaub, das war so ein richtiger Aprilwettertag und hast du richtig auf der Karte auch gesehen, so dieses Streuselkuchen. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie das Wetter jetzt sein wird. Und es war dann auch so in der Zeit, wie ich nach Hause gefahren bin mit dem Zug. Es war total schön. Du hast auch immer gesehen, so Sonne, Regen, Sonne,
Regen. Das nennt man irisches Wetter.
Ja. Ne? Also Sonnenschein. Aber da hilft mir dann das Bild natürlich auch nicht, um zum Feuer zu sagen, ob es jetzt regnet, wenn ich zu Hause bin oder nicht. Aber es hilft mir zumindest, eine Einschätzung zu bekommen.
Das ist aber auch ganz witzig. Also ich habe mir jetzt die Wetterdaten, ich habe viel gesammelt, viel aufgeschrieben, vor allen Dingen in den Monaten Februar und März, weil ich wollte halt zum Frühlingsanfang dann auch fertig sein. Das hätte jetzt auch noch ein Heft warten können. Aber April und September sind tatsächlich die Monate, wo absolutes Chaos herrscht und die irgendwie auch nicht wissen, wie das Wetter ist. Also während man, so eine Abweichung von 2 Grad, die gilt immer noch als relativ genau. Auf der anderen Seite haben wir auch ein jahreszeitenabhängiges Wetter, sodass die Abweichungen so groß auch nicht sein werden, dass wir jetzt morgen irgendwie 25 Grad haben würden. Das wissen wir jetzt alle, dass das irgendwie nicht passieren wird.
Das fehlt mir auch so ein bisschen, jetzt wo du sagst, also ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt von Wetter Online kenne oder von irgendwo anders, aber dieses stundenweise am nächsten Tag und dann wird es immer gröber, das finde ich auch deswegen immer ganz gut, weil mir dann auch klar ist, wie viel man da jetzt wirklich sagen kann,
wie daran erkennt die Aussage ist.
Aber eigentlich, du hast ja recht, im April hast du wahrscheinlich eine ganz andere Möglichkeit, eine Verlässlichkeit herzustellen als woanders. Und trotzdem kriege ich ja immer gesagt, 30% Regenwahrscheinlichkeit, 50% Regen, 80%. Also mir würde noch eine... irgendwie noch mal noch so eine Stufe wünschen, so wie sehr man sich drauf verlassen kann, dass so ein bisschen mehr auch in der App dann oder bei der Wetternachricht auch wirklich gesagt wird, so wahrscheinlich regnet es morgen, aber es ist gerade so chaotisch, wir können es echt nicht sagen. Sowas
gut, ich würde mal sagen, die tun alle ihr Bestes und sind dann auch überzeugt von dem Ergebnis. Ja. Und ich habe bei der Beschäftigung mit diesem ganzen Thema Wettervorhersage festgestellt, dass, also wenn ich jetzt so eine halbe Doktorarbeit dazu mir eher recherchiert habe, dass ich dann auch selber viel besser einschätzen kann, was diese ganzen Zahlen mir eigentlich sagen. Deswegen, aber das ist so das Thema, das haben wir, wenn ich wieder zum Beispiel Tagesschau kommen. Früher wurde einfach da vorgesetzt, was irgendwie die für wichtig halten und jetzt habe ich meine Tausenden von Quellen und muss eben selber ein bisschen Kompetenz mir aneignen. Die guten von den schlechten News und die guten von den schlechten Wettervorhersagen vielleicht auch zu trennen.
Gut. Das heißt, zusammengefasst, häufig, also es kommt sehr darauf an, welche Wetterdienste da so zur Grundlage liegen, verschiedene Apps zeigen einem auch so ein bisschen ehrlicher, was sie wirklich vorhersagen können als andere. Und insgesamt vielleicht nochmal den Artikel von dir lesen.
Auf jeden Fall.
Dann weiß man besser, was für ein Wetter morgen kommt.
Ja, also vielleicht sage ich nochmal kurz zu den Datenquellen. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine App vom Deutschen Wetterdienst, das Warnwetter. Die machen nicht ganz, die geben eher Trends wieder, eher Kurven, weil die eben auch im Wettbewerb mit den kommerziellen Anbietern stehen und deswegen sich vielleicht auch gar nicht trauen oder es gar nicht dürfen, das so genau wiederzugeben. Aber es gibt dann die und den privaten Anbieter Meteo Group, der auch also andere Apps da beliefert. Und ich habe festgestellt, dass die beiden halt für die mitteleuropäischen Verhältnisse da sehr gute Aussagen machen. Und dann so Yahoo-Wetter zum Beispiel, also von der Optik her ganz hübsch ist, aber von der Genauigkeit ziemlich lieblos daherkommt. Also und eben genauso was bei AccuWeather und The Weather Channel, die eben für Bloomberg und amerikanische Fernsehsender und so weiter Vorhersagen machen, dass die für Deutschland und Österreich, Schweiz relativ unbrauchbar sich erwiesen haben.
Und manchmal ist es ja auch, es kommt ja immer darauf an, was man machen will. Ne? Willst du jetzt gerade wandern gehen? Ich merke es immer, wenn ich wandern gehe, dann ist es auf einmal total wichtig, dass auch... wie kalt es wird, ne? Solche Sachen. Wenn es einfach nur darum geht, wie wird das Wetter morgen, dann reicht einem ja auch manchmal so, ach, es wird schon eher gut.
Wie wird es denn aussehen, wenn ich aus dem Bürofenster rausgucke?
Ja, schön. Ja, und du hast auch schon gesagt, das fand ich auch ganz interessant, es gab viele Leserzuschriften. Also
ja,
die Leute wollen gerne.
Die Leute reden gerne über das Wetter. Wer hätte das gedacht? Aber ja, sehr viel Resonanz, ja. Überraschenderweise.
Ja. Christian, du hast ein Thema, wo es tatsächlich auch relativ viel Resonanz immer bei den Lesern gibt, auch wenn es nicht so ein Mainstream-Thema ist wie das Wetter, nämlich die Mainboards. Und da hat sich ja insofern, oder es tut sich ja gerade viel auf dem Hardware-Markt auch durch AMD, durch die Ryzen-Prozessoren. Und da kommen natürlich jetzt auch neue Mainboards, es gibt einen neuen Sockel für die. Und da war jetzt mal ein ganz guter Anlass, jetzt ein paar, ja wie lange, schon ein, zwei Monate ins Land gezogen, dass man sich jetzt auch mal die Boards, jetzt so langsam alle, die Hersteller, die sich darauf eingerichtet haben, jetzt auch schöne Sachen da haben. Und da hast du dir ein paar angeguckt.
Ja, ne, wir haben die ersten, die es gibt. Es war so ein bisschen das Problem, dass der Prozessor-Launch, die sollten ja eigentlich schon Ende letzten Jahres so kommen, dann hat sich da ein bisschen was verzögert und plötzlich hat dann AMD auf die Tube gedrückt und dann erstmal die Prozessoren rausgehauen und die Boards, da gibt es auch immer noch einen Mangel, aber zumindest die, sage ich mal, teureren, die gibt es jetzt schon zu kaufen und da haben wir uns mal vier Stück angeschaut.
Und die teuren sind ja wahrscheinlich, wenn du dir es gibt ja auch die teuren Prozessoren jetzt eher, das sind ja wahrscheinlich dann eher die, wenn du dir jetzt einen Ryzen jetzt schon kaufst mit vielen Kernen, dann kaufst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen teures
Board. Den 8-Kerner vor allem, also die sind ja die spannenden Prozessoren, was man so, wo man bei Intel irgendwie 1.000 Euro bezahlt, die kriegt man jetzt so für 300 bis 500 Euro.
Und dann kann man auch 300 Euro für so ein Board
ausgeben. Das teuerste, ja, das kostet viel, aber wir haben auch das günstige hier, das Asus Board, das kostet so um die 100 Euro. Mhm. Also wir haben auch, sage ich mal, im Mittelklassebereich was dabei und die haben uns mal angeschaut, was da so die Unterschiede sind und die Kinderkrankheiten vor allem.
Ja, vier Boards. Kannst du mal die Unterschiede sagen? Also es gibt ja zwei.
Der Hauptunterschied ist erstmal der Chipsatz. Also es gibt ja von AMD vier Chipsätze, wobei die zwei günstigen, die X300, A300, die gibt es noch nicht zu kaufen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, aber die, sage ich mal, Mittelklasse B350, X370. X370 ist hier das richtig dicke für die Overclocker.
Vielleicht können wir das einmal schon mal unter die Kamera halten.
Einfach mal da ein bisschen unter die Dessertkamera packen. Das ist jetzt quasi das teuerste Board von MSI, kostet 320 Euro. Und da ist natürlich da ein volles Programm drauf. Ne? Also mit M2-Slots, U2-Anschluss, viele SATA-Ports, USB 3.1, Übertaktungsfunktion, toller Audio-Chip und so weiter und so fort. Also da.
Ist das auch der Unterschied zwischen dem X370 und dem B350? So die
eigentlich die Anbindung. Also wie viele SATA-Ports passen dran, wie viele SSDs kann ich anschließen, zum Beispiel wie viel PCIe-Lanes habe ich, um jetzt eben Steckkarten anzubinden oder Zusatzchip, zweiter LAN-Port und solche Sachen. Das sind so die Hauptunterschiede. Wobei man sagen muss, für einen üblichen Rechner reicht der B350 vollkommen aus. Und da kann man auch alle Funktionen, man kann da auch mit übertakten und so weiter, da braucht man nicht den teuren. Aber wenn man, wie gesagt, weiß, ich will hier den 8-Kerner reinstecken und eine dicke Grafikkarte und noch eine schnelle SSD und Geld ist mir, da brauche ich jetzt nicht auf jeden Euro zu schauen, dann kann man auch, zumindest nicht die 300, aber sagen wir mal so um der 200-Euro-Klasse. Gibt's
und warum Sachen. Sollte ich jetzt 300 Euro ausgeben? Also hat die jetzt nochmal, also außer, dass ich jetzt also deutlich mehr Anschlüsse, auch ein bisschen ungewöhnliche Sachen oder gibt es da noch? Oder
Das ist schon eher sowas für Leute, die auch ein Plexiglasfenster neben dem Gehäuse haben, zu zeigen, hier, guck mal, ich kann es mir leisten. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde mir auch nie empfehlen, jetzt sage ich mal, als muss man jetzt unbedingt haben, sondern das ist eher so, wenn man jetzt auch noch ein bisschen auf die Optik schaut, weil das ist auch noch weiß lackiert und hat dann auch noch ganz viele LED-Lampen.
Was ist denn da auf der anderen Seite noch? Hat es da auch noch irgendwas? Nö, das ist da bloß sind eine ganze Menge Anschlüsse. Ups,
das ist nur der
ich war's nicht.
Genau. Ja, das ist der M2-Shield, das ist so eine Art Kühlplatte für die M2-SSDs, weil die auch relativ heiß werden bei Zugriffen. Und das soll die Kühlung verbessern. In dem Fall hat es jetzt, das Überhitzen so ein paar Minuten, Sekunden rausgezögert, aber nicht komplett verhindert. Aber
okay. Das also sind so ganz spannende Fragen dazu, weil ich entsinne mich noch, als ich das letzte Mal für mich selbst ein Motherboard für einen Rechner ausgeguckt habe, da gab es dann 1001 Motherboards mit demselben Sockel und die scheinbar das gleiche Memory-Fraßen und so weiter. Aber welche Memory-Chips dann da drin möglich waren und was man da für ein Timing einstellen konnte und so weiter, das gab dann also retrospektiv eine Menge Unterschiede, die eigentlich so ein bisschen Lotteriespiel erzeugt haben.
Das,
kann
das
man sich da irgendwas Verlässliches
Also das hat sich gewandelt. Also grundsätzlich muss man sagen, die Boards sind technisch sehr, sehr gleich. Also man, da ist derselbe Chipsatz drauf, die Zuliefer-Chips, also der LAN-Chip kommt entweder von Intel oder von Realtek, der Audio-Chip ist meistens ein Realtek, die USB-3-Controller sind von Asmedia oft. Also das sind meistens dieselben Komponenten. Es ist dann eher das Problem der Hersteller, sich untereinander zu unterscheiden. Ne? Weil Gigabyte will, dass man das Gigabyte-Board kauft, ja, MSI das MSI-Board und so weiter. Und dann haben die Board-Hersteller ja auch noch verschiedene Preispunkte. Ne? Also es gibt ein Board für 95 Euro, für 97 Euro, als für 105, als für 110 und so weiter. Also es ist ein riesiges Angebot. Und die Unterschiede sind halt sehr gering. Ne? Und da versuchen sich eben die Hersteller durch Add-ons abzuheben. Das können manchmal Softwarebeilagen sein, wo wir fragen, also das ist manchmal sehr asiatisch geprägt, dass da irgendeine quietschbunte Pokémon-Software ist, wo man übertakten mit kann.
Das ist das, was man als erstes irgendwie
genau, wo wir sagen, lieber Finger weg, wer weiß, was das macht. Andererseits natürlich auch sinnvolle Features, zumindest für gewisse Leute. Zum Beispiel gibt es bei den teuren Boards sehr gute Audio-Chips, die halt 120 dB Signalabstand haben und 2 Volt Ausgangsspannung, um dann richtig hochohmigen Kopfhörer dran zu betreiben, was viele Jahre nicht möglich war. Andererseits eben die Anzahl. Das, ne,
wird aber vielfach wahrscheinlich gar nicht von den Typenbezeichnungen der Chips ablesbar sein, sondern wird wahrscheinlich vielfach auch mit Güte der Leitungsgeometrie
richtig, und so weiter genau,
zu tun haben. Also da stehe ich doch dann eigentlich als Verbraucher wieder Ochs vorm Berg.
Ja, die Hersteller bewerben es groß, aber die Frage ist natürlich, hält es auch, was es verspricht? Ich meine, das messen wir ja nach, das kann man ja auch in einem Test ja nachlesen, was bringt. Grundsätzlich kann man sagen, also man fährt, wie gesagt, ein günstiges Board mit 80 bis 100 Euro ist absolut okay, wenn man jetzt keine AI-Rechner bauen will. Und ansonsten ist man mit 150 bis 170 Euro absolut gut bedient. Und alles drüber raus ist dann, wie soll ich das sagen, Schweizverlängerung.
Also was ist denn, also wo sind denn jetzt die größten Unterschiede? Also wo gibt's, also außer dass es jetzt schick aussieht oder so, also wenn ich jetzt die 85 Euro steht hier für das Asus Prime ausgebe, weswegen muss ich jetzt dann doch ein teureres kaufen? Also sag mal so, es gibt so 2-3 Gründe.
Muss man eigentlich nicht. Also wie gesagt, man kann auch den dicksten Prozessor in den günstigen Board reinpacken. Da kann man auch voll die 64 GB RAM mit bestücken. Wenn man jetzt natürlich eine zweite Grafikkarte stecken will, das geht hier natürlich nicht. Ne? Das hat nur einen Packslot, dann müsste man natürlich zu einem teureren greifen. Oder wenn man halt, wie gesagt, mehrere schnelle SSDs anbinden will. Ne? Weil hier hat man ja, wie gesagt, für schnelle SSDs den M2-Slot mit 4 PCIe-Lanes, aber dann kriegt man keine weitere Karte rein, wenn noch eine Grafikkarte drin steckt. Ne? Hier hätte man noch die Möglichkeit, einen zweiten M2-Slot oder eben noch mehr Packslots, wo man eine Steckkarte mit 4 PCIe-Lanes reinstecken kann. Also das ist dann schon.
Also das geht eigentlich, da muss man eigentlich gezielt gucken, was will ich einbauen.
Und das ist auch nicht so. Das ist auch nicht so, dass ich in dem billigen Board dann das RAM, was ich reingesteckt habe, um 400 MHz runtertakten muss oder so.
Nein. Das Problem ist eher, was wir so apropos RAM festgestellt haben, dass die BIOS insgesamt alle noch sehr buggy sind. Also nicht in dem Sinne, dass die Boards instabil laufen, aber eben die Speicherkompatibilität. Das ist eine Board zickt damit rum, da muss man da ein bisschen runtersetzen manuell. Dann ist die Frage, wenn man jetzt Overclocker-RAM haben will, wenn man übertakten will, bei dem läuft halt dem schneller, bei dem anderen der und das weiß man halt vorher nicht. Ne? Da ist noch viel von AMD zu tun, weil die liefern ja diese, sag ich mal, BIOS-Rohlinge an die PC- oder Mainboard-Hersteller, die dir dann noch anpassen, eigene Oberfläche draufbauen, die Optionen noch für ihre Spezialchips anpassen. Aber da zum Beispiel verbessert sich auch die Speicherperformance. AMD hat jetzt Anfang des Monats ein Update rausgebracht, das nochmal die Speicherlatenzen reduziert, ne? Was normalerweise eigentlich alles im Vorfeld von einem Produktlaunch gemacht wird. Das kommt leider jetzt erst produktreif beim Kunden, was ich ein bisschen schade finde. Und was auch noch mir negativ aufgefallen ist, die lange Bootzeit. Also die Boards booten so in über 20 Sekunden. Ich weiß es gar nicht. Die
werden ja, du hast hier 22 bis 28 Sekunden.
Während wir schnelle Intel-Boards sind in 10 Sekunden auf dem Windows-Desktop. Ja. Ne? Das ist eine Hausnummer und die Leistungsaufnahme im Leerlauf. Die ist klar, die ist höher als bei Intel, weil diese Ryzen-Prozessoren momentan keine Grafikkern drin haben. Man kann also diese Displayport und HDMI-Anschlüsse, die dran sind, gar nicht nutzen. Ja. Muss also immer eine Grafikkarte stecken. Das sind aber bei einer effizienten Grafikkarte 5 bis 7 Watt. Mhm. Aber trotzdem liegen sie mit ihren über 30 Watt deutlich über den Intel, also vergleichbaren Intel-Boards, die so bei 10 bis 15 Watt sind in der Mainstream-Plattform von Intel. Und das, ich hoffe mal, da tut sich noch was, aber momentan braucht halt so, sag ich mal, 85-Euro-Board genauso viel wie das 320-Euro-Board, was halt normalerweise eigentlich nicht der Fall ist. Das sind nämlich eigentlich die immer die sparsameren, die einfacher ausgestatteten.
Zu dem Thema mit den BIOS oder mit den Aktualisierungen gab es auch eine Frage aus dem über Twitter von Christian. Ich hoffe, du hast dich nicht selber da gefragt.
Nein.
Der hat nämlich gefragt, dass es wohl irgendwie Probleme mit also Rechenfehler und sonst sowas gab zu Beginn. Ob das jetzt behoben wurde? Also
es gab einen Bug bei einem, das bei einem Spezialprogramm aufgetreten ist, was mit also Fused Multiply Add Befehlen, FMA3-Befehlen, quasi die Rechenleistung des Prozessors misst in Gigaflops. Und das hat halt anscheinend, also der Fehler, wo der genau steckt, der CPU, wissen wir auch nicht, aber man tippt wohl aufs Energiemanagement, dass sich da was verschluckt hat und das System hat sich dann einfach hart aufgehängt mit dem schwarzen Bildschirm. Das konnten wir auch nachvollziehen. Das hat AMD inzwischen behoben. Also es gibt inzwischen die ersten BIOS, Mainboard-Hersteller haben BIOS verteilt. Da muss man schauen. Die Changelogs sind leider sehr schlecht dokumentiert. Aber wie gesagt, man ist bei den Boards gezwungen, jede Woche eigentlich oder alle zwei Wochen neues BIOS einzuspielen momentan, weil sich da noch ganz, ganz viel tut. Sowohl an Performance, also wir sehen da auch jetzt nicht keine großen Performance-Sprünge, aber doch in manchen Benchmarks tut sich noch was. Die Speicherkompatibilität wird besser und wie gesagt, solche Bugfixes, die halten jetzt noch Einzug.
Das heißt, wenn man sich jetzt ein Mainboard kauft, dann für ein ARM4 Mainboard, dann muss man eigentlich schon gucken, gleich mal
man ein BIOS-Update. Ja, also die BIOS, die da auf den Boards drauf sind, sind teilweise zwei Monate, also dann anderthalb Monate. Da gab es jetzt schon wieder drei, vier neue Versionen.
Also das klingt eher nach noch ein bisschen warten, oder?
Also ich würde auch jetzt nicht sofort kaufen, vor allem weil viele der Boards gibt es noch gar nicht. Also es gibt zum Beispiel noch keine Mini-ITX-Boards, die sind noch nicht fertig entwickelt. Es gibt noch nicht die mit den günstigen Chipsätzen. Das liegt aber auch daran, dass die günstigen Prozessoren, die Ryzen 3, erst zur Jahresmitte kommen. Da wird da auch nochmal eine Menge dazukommen und die Boardhersteller sind halt ständig am Patchen und so weiter und dann haben die natürlich auch nicht so viele Ressourcen, dann noch jetzt extra noch neue Boards rauszubringen, wo sie auch noch ständig jetzt am Patchen sind. Das wird wohl sich noch ein bisschen in den Sommer reinziehen. Man sieht das auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel die großen Komplett-PC-Hersteller wie Dell, Lenovo, HP und so haben erst so ein, zwei Ryzen-PCs angekündigt. Ich glaube, die große Masse kommt dann auch erst in Mitte des Jahres, wenn die Plattformen dann mehr ausgereizt sind. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie instabil läuft oder so, aber halt das Feintuning, das fehlt noch ein bisschen daran.
Also erst im Sommer auf Ryzen gehen.
es gab noch eine Frage von Jan auf Twitter mit den CPU-Phasen, ob das immer noch so wichtig sei, weil er erinnert sich da bei Bulldozer und so, war das noch so ein Thema, welches Board man da nimmt? Ist das noch ein Thema bei denen?
Also grundsätzlich laufen auch die dicksten Prozessoren, die haben ja 95 Watt, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, TDP, also Thermal Design Power, damit auch Maximalleistungsaufnahme, das läuft auch auf den kleinen einfachen. Der Vorteil von den einfachen Boards, also mit den simplen Spannungsreglern ist, das sind halt wenige Bauteile und die arbeiten meist effizienter. Wenn man natürlich übertakten will und dann halt da geht die Leistungsaufnahme deutlich über 200 Watt von dem Prozessor, dann braucht man natürlich mehr Phasen, um das stabil diese Leistung liefern zu können. Und dann braucht man halt, sind dann eben die dickeren Boards mit mehr Phasen die bessere Wahl. Ne? Dafür arbeiten die natürlich dann ineffizienter, also theoretisch ineffizienter im Idle, aber wir sehen momentan kaum Unterschiede zwischen den Boards. Was daran liegt, also ich tippe da drauf, dass die Energiesparmodi bei den Prozessoren alle noch nicht so optimal funktionieren.
Ja. Das Thema ist eigentlich nur, wenn du übertakten willst.
Wenn du richtig übertakten willst, dann wie gesagt, sollte man eher ein Board für 150, 170 Euro nehmen mit dem X370. Da packen die Boardhersteller auch, sag ich mal, größere Spannungswanderschaltung drauf und dann ist man da auf der sicheren Seite.
Gut. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Der Rest, wenn ihr nochmal genau gucken wollt, welche Anschlüsse die Geräte haben, die Mainboards und was die Messwerte waren, dann könnt ihr das in der CT nochmal nachlesen. Als letztes wollte ich noch eine Sache sagen, weil wir hatten über einem Monat, ein Rätsel und da gab es zwei Gewinner und leider ist das eine, die durften sich was aussuchen von uns. Und das eine ist erst jetzt zurückgekommen, zu uns gekommen, weil die Größe gab es nicht mehr. Dieses T-Shirt Never Forget aus dem Heise-Shop, das verschicken wir an Michael, geht heute noch raus. Ich wollte es noch einmal hier zeigen. Und Erik hatte ein CT-Abo 3 Monate sich gewünscht von den Sachen, die ich angeboten habe. Und das ist inzwischen auch aktiv. Genau, das war für unser Retro Point-and-Click-Adventure-Rätsel gewesen. Das wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es eine neue CT und ihr habt jetzt gelernt, die nächste Sendung mit den ersten, die ist nicht so spannend, wartet dann auf die zweite. Nein, Quatsch. Guckt natürlich beide Folgen und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
CT.
Tschüss. Wiederschauen. Ciao.